Mir san Tier. Der Zoo-Podcast aus Hellabrunn.
Hallo bei Mir san Tier. Ich bin die Tina Gentner. Mich kennt ihr. Bei mir ist Tierärztin Dr. Maike Lücht. Die kennen vielleicht auch einige von euch. Die ist nämlich im Mir san Tier Podcast auch schon mal zu Wort gekommen. Maike, weißt du noch, wann wir zusammen gesprochen haben? Welches Thema?
Da ging es auf jeden Fall um Gigantanerziegen.
Genau, da muss man bei uns im Archiv schon ein bisschen nach hinten krusteln. Ja, also uns beide kennt ihr vielleicht. Wir werden heute aber noch ein weiteres oder vielleicht sogar mehrere Mitglieder des Tierärzte-Teams von Hellabrunn kennenlernen, die bisher noch nie am Podcast-Mikrofon waren. Maike, wie lange arbeitet ihr denn schon zusammen?
Also mit genau der Gruppe Kollegen jetzt tatsächlich erst seit wenigen Wochen, aber wir haben diese Kollegen immer wieder mal zu Besuch, kann man das so sagen?
Ich glaube, das kann man schon sagen. Also ein Weilchen ist es schon. Sind es denn eigentlich Kollegen, Kolleginnen oder beides?
Bunt gemischt.
Okay, und wo sind die im Moment? Haben die ein eigenes Büro?
Jetzt gerade sitzen sie tatsächlich zu Gast bei mir im Büro, wohnen aber ansonsten tatsächlich an anderer Stelle bei uns.
Okay, wir gehen mal rein in die Tierarztpraxis und schauen, wo die Kollegen und Kolleginnen sich so rumtreiben oder wo sie so rumkrabbeln. So, wir sind also in Maikes Büro und ich würde sagen, hui, es sind 1, 2, 3, 4... Ich würde sagen, fast 10 Kollegen, die da bei dir auf dem Schreibtisch sitzen.
Ja, mindestens. Sechsbeinige Kollegen, können wir vielleicht auch direkt verraten. Wir sprechen hier über Insekten und die assistieren uns tatsächlich in unserem Tierarztalltag.
Genau, es sind Raubwanzen.
Richtig, ganz genau.
Mit denen ihr da zusammenarbeitet. Wahrscheinlich eher redefaul, deshalb auch bisher am Podcast-Mikrofon noch nicht so aufgefallen, oder?
Ganz genau.
Machen die Geräusche?
Nee, nicht wirklich. Also man hört diese Trippelschritte vielleicht ein bisschen. Die sind hier auf so einer Pappe unterwegs, krabbeln da in einer Box, die mit so einem engmaschigen Netz abgedeckt ist. Und da hört man sie vielleicht so ein bisschen krabbeln, aber mehr Geräusche machen die tatsächlich nicht.
Vielleicht probiere ich mal, ich halte mal das Mikro ganz nah ran. Oh, da muss man aber die Ohren sehr, sehr spitzen. Also Maike, ihr arbeitet aber doch recht eng zusammen. Die begleiten dich sogar, wenn du im Tierpark unterwegs bist. Und zwar als so eine Art Assistenzarzt, wenn es ums Blutabnehmen geht. Wie genau helfen die dir denn?
Bei den Raubwanzen handelt es sich in dem Fall tatsächlich um blutsaugende Insekten. Also es gibt viele tausend Arten von Raubwanzen, viele davon ernähren sich von Pflanzensäften, aber es gibt etwa 140 Arten, die sich von Blut oder Hämolymphe bei Insekten ernähren. Und diese Art hier, wir sprechen hier von Dipetalogaster maxima.
Das klingt fast königlich.
Und dieses Maxima, das ist tatsächlich Programm in dem Fall. Die sind ziemlich groß, diese Raubwanzen. Wir haben jetzt hier das vierte Larvenstadium. Die sind noch gar nicht ganz so riesig. Das fünfte und größte Larvenstadium wird dann noch einen Tacken größer. Und die bringen wir tatsächlich in Kontakt mit unseren Tieren, wenn wir die nicht unbedingt für eine Blutprobe in Narkose legen wollen und so an das Tier herankommen auch. Und dann zapfen die für mich das Blut ab. Und bei dieser Größe, beim vierten Larvenstadium, sprechen wir von etwas über 1 Milliliter Blut.
Was die pro Tier einsaugen können.
Pro Tier einsaugen, genau. Und beim fünften Larvenstadium sind es dann sogar 1,5 bis 2 Milliliter. Das ist eine ganze Menge. Die haben einen ganz, ganz flachen, platten Bauch. Und wenn die sich vollgesogen haben, dann wird der so richtig kugelrund. Und dann haben die tatsächlich auch ein Problem, sich voranzubewegen. Dann werden sie wirklich plump.
Also jetzt im Moment von der Größe, ich würde sagen,
so ein Daumennagelgröße würde ich vielleicht schätzen.
Genau, und daran dann natürlich die 6 Beinchen, einen sehr schlanken Kopf, eher so ein breites Hinterteil. Ich gehe gerade ein Stückchen näher ran. Mit was wird denn abgezapft und gesaugt? Ich nehme mal an, da gibt's irgendwo so einen Rüssel, den sie dann in das Tier rein rammen.
So kann man das tatsächlich sagen. Ja, die haben wirklich so einen Saugrüssel und der ist unter den Kopf rangeklappt. Ich habe hier eine Version in so einem kleinen Glaswürfelchen drin.
Da okay, die lebt jetzt nicht mehr, die bewegt sich nicht. Die ist hier in so einer Art, wahrscheinlich so Harz oder Glas, damit man sich es ganz genau anschauen kann.
Und die hat den Rüssel jetzt tatsächlich ausgefahren, beziehungsweise dieses Saugwerkzeug, das ist so, ja, einen guten halben Zentimeter lang.
Wow, würde ich sagen. Ja, richtig vorne jetzt sozusagen, das sieht fast aus wie irgendwie so ein Schwertfisch, vorne einmal ausgefahren, ein ganz, ja, relativ langer, spitzer Rüssel.
Genau, und damit können sie dann tatsächlich zustechen. Und die saugen nicht einfach so freies Blut, sondern die punktieren wirklich Gefäße, Blutgefäße, kleinste Blutgefäße, die ich mit meiner Kanüle überhaupt nicht punktieren könnte. So fein kann ich gar nicht arbeiten.
Woher wissen die denn, dass da ein Blutgefäß ist? Riechen die das?
Nee, also sie finden ihre Beute einmal über den CO2-Ausstoß mit der Atemluft und Schweiß ist auch so eine Geschichte, die sie mit anzieht. Und die Blutgefäße erkennen sie dann tatsächlich über die unterschiedliche Temperatur. Das sind minimale Temperaturunterschiede und Infrarotwellen, die sie da wahrnehmen können und worüber sie diese Blutgefäße dann wirklich erkennen können und die sie dann gezielt anstechen.
Okay, also es klingt, als hätten Sie sich den Job als Assistenzarzt und Ärztin bei euch verdient, wenn Sie so ein Talent dafür haben. Jetzt aber nochmal die Frage. Wir sind ja mit dem Podcast öfter auch dabei, wenn es heißt Medical Training. Von daher weiß ich, dass die Tierpfleger und Tierpflegerinnen ja auch üben, Blut abnehmen, ohne dass man das Tier in Narkose legen muss. Wieso braucht es denn trotzdem noch die Raubwanzen?
Das können wir einfach nicht bei jedem Tier so in der Form gewährleisten. Dieses Training ist einfach wahnsinnig zeitaufwendig. Das schaffen wir nicht bei jedem Individuum. Und da gibt es dann natürlich auch gefährliche Tiere, wo das dann vielleicht auch schwieriger ist, den Zugang so zu bekommen. Und insbesondere für Abgabeuntersuchungen, wenn wir Tiere in andere Zoos bringen, müssen wir sicher gehen, dass sie keine Erkrankungen mitnehmen in den anderen Zoo. Und besonders für die Diagnostik von solchen Erkrankungen sind diese Wanzen besonders gut geeignet. Das heißt, ich kann ohne ein langes Training vorweg diese Raubwanzen an das Tier heranbringen, bekomme meine Blutprobe und kann dann auf die entsprechenden Erkrankungen untersuchen. Wir benutzen sie tatsächlich weniger, um diese klassischen blutchemischen Untersuchungen mit Leber- und Nierenwerte zu machen, wie man das sonst aus der Hausarztpraxis kennt. Da sind nämlich nur ganz, ganz wenige Parameter wirklich verlässlich. Aber für alles, was so Infektionserkrankungen sind, Herpesviren bei Rindern zum Beispiel, das kann man wunderbar aus diesen Wanzen machen.
Was sind denn typische Tiere, wo ihr mit den Wanzen arbeitet?
Ich glaube, das kann man ganz schwer sagen, was typische Tiere sind. Da kommen ganz, ganz viele in Frage. Das ist alles eine Frage der Kreativität des Tierarztes, weil die Frage ist ja, wie bringe ich die Wanze jetzt in Kontakt mit dem Tier?
Absolut, die schwirrt bei mir schon die ganze Zeit im Kopf. Um ehrlich gesagt noch ganz viele weitere Fragen. Wie kriege ich das Blut wieder raus? Wie geht das alles? Wie gut, dass wir die ganze Podcast-Folge Zeit haben dafür. Also, wie kriege ich die Wanze ans Tier? Das ist das Erste, wo ihr drüber nachdenkt.
Das ist das Erste, wo wir drüber nachdenken. Und das ist tatsächlich schon unsere erste Herausforderung. Also erstmal muss es warm genug sein. Unter 15 Grad läuft bei denen gar nichts. Das heißt, im Winter draußen habe ich überhaupt keine Chance. Dann brauche ich einen Stall, der warm genug ist. Damit geht's schon mal los. Nasse Füße, stehen die überhaupt nicht drauf. Wenn die nasse Füße kriegen, dann saugen sie kein Blut. Wir setzen diese Wanzen wirklich gerne auch bei unseren Robben ein und die müssen wir tatsächlich vorher abtrocknen lassen. Ansonsten sind sie nicht kooperativ.
Okay, gut. Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ich dachte, das ist jetzt hier so ein ganz einfacher Mitarbeiter. Ich meine, den kann man hier in so einem kleinen, ihr habt ja in so einer Art Tupperdose mit Netz oben drauf. Das sah jetzt ganz einfach aus. Aber okay, da muss einiges bedacht werden.
Dann gibt es Tiere wie Pinselohrschweine. Wenn wir so nah rankommen, dann können wir die vielleicht händisch tatsächlich draufsetzen. Man kann so einen Bindfaden um den Hals drum binden, wie so eine kleine.
Um den Hals der Wanze, bindet ihr einen Bindfaden?
Ja, das ist ein bisschen fummelig, aber das geht tatsächlich ganz gut. Dann haben wir sie angeleint und dann kann man sie an dieser Leine wirklich gezielt auf das Tier draufsetzen.
Und dann bleibst du wie so Herrchen und Frauchen, was irgendwie mit dem Hund Gassi geht, neben dem Pinselohrschwein stehen oder wie geht es dann? Und hast die Leine in der Hand beziehungsweise den Faden?
Genau das könnte ich tun oder ich kann den Faden über den Rücken von dem Schwein drüber legen. Dann habe ich das einfach, wenn ich einen roten Faden nehme, habe ich die Wanze schon mal markiert. Wenn sie mir runterplumpst ins Stroh, finde ich sie schneller wieder, weil ich möchte natürlich auch nicht, dass mir so eine Wanze auskommt. Die gehören hier nicht her, damit haben wir noch gar nicht angefangen. Die gehören hier nicht her, die kommen ursprünglich aus dem Süden von Amerika und aus Südamerika.
Also auch in dem Stellenmarkt wird weltweit gesucht. Die lasst ihr aus Südamerika einfliegen? Nee, ich nehme an, die werden in Deutschland irgendwo gezüchtet, aber ist eine Art, die aus Südamerika kommt.
Ganz genau so ist es. Die werden hier in Deutschland gezüchtet, ist aber ursprünglich eine Art, die aus Südamerika kommt. Und die dürfen wir natürlich nicht einfach hier bei uns so freilassen. Die würden den deutschen Winter nicht überleben. Nichtsdestotrotz müssen wir bei allem, was wir da versuchen, immer sicherstellen, dass wir alle auch wieder mit aus dem Stall rausnehmen.
Boah, das klingt also nach so einer Fitzelarbeit. Es sieht aber dann wirklich so aus, dass du, wenn du jetzt sozusagen weißt, Mensch, sag mir nochmal ein Beispiel, wer könnte jetzt morgen dran sein, welches Tier, wo man sagt, Mensch, wir brauchen eine Blutprobe, das passt auch mit der Wanze.
Da könnten wir zum Beispiel unsere Manule nehmen.
Dann klemmst du dir diese Schüssel mit deinen Kollegen und Kolleginnen unter den Arm?
Das wäre eine Variante. Wenn ich das jetzt bei so einer kleinen Katze machen wollte, hätte ich dazu gerne noch eine Transportbox mit einem doppelten Boden. Dann kann ich die Katze da reinsetzen. Die sitzt auf einem Gitterboden und in einem Schubfach da drunter würde ich die Wanzen positionieren, sodass diese Wanzen durch den Fußboden, durch die Katze stechen könnten. Die Wanzen könnten mir nicht entkommen und die Katze kann die Wanze nicht fressen.
Das ist natürlich gleich die nächste Frage. Ist es denn nicht so, dass ein Tier doch auch merkt, hey, da hängt doch irgendwas an meinem Rücken. Ich hau da jetzt mal mit meinem Schwanz drüber oder noch einfacher, ich fress das Ding auf mit meiner langen Zunge oder so.
Das ist auf jeden Fall ein Thema, da müssen wir immer so ein bisschen drauf achten. Das kommt sehr auf die Tierart drauf an. Der Stich selber von der Wanze, der ist Gott sei Dank nicht schmerzhaft. Und da gibt es tatsächlich einige Raubwanzen, die sogar ein Anästhetikum injizieren, während sie stechen, weil es für sie natürlich essentiell ist, nicht bemerkt zu werden.
Also beim Reinstechen betäuben die sozusagen die Stelle schon ein kleines bisschen mit ihrem Speichel, nehme ich an, oder?
Ganz genau. Da sind sie schon echt smart.
Okay, also ihr müsst aber dann doch einige Vorkehrungen treffen, damit eben das Tier, das gestochen wird, nicht die Wanze frisst, sie wegschüttelt oder irgendwie sonst irgendwie los wird, oder?
Genau. Ich könnte zum Beispiel auch am favorisierten Liegeplatz ein Loch in ein Liegebettbrett bohren und dann von so einem Urinbecher hier den Deckel mit so einem Netz drüber da drin festkleben. Ich kann das mal zeigen, wenn ich meine warme Hand hier drüber halte.
Also die Maike hat jetzt so eine Art, naja, kennt man ja, so einen Urinbecher oder sehr große Filmdose in der Hand. Da sind auch ein paar Wanzen drin. Oben ist ein Deckel mit Netz und hält die Hand oben drüber. Und jetzt, oh, hängen beide Wanzen oben sozusagen bei deiner Hand?
Und jetzt kommt der Rüssel durch das Netz durch und sie versucht mich zu beißen.
Nein.
Siehst du das, wie sie mit dem Kopf so ruckartig vorwärts geht? Die stoßen diesen Stechrüssel dann tatsächlich durch die Haut durch in das Tier rein. Und die würde jetzt wirklich wahnsinnig gerne Blut von mir saugen.
Würdest du das spüren?
Ich habe es tatsächlich mal ausprobiert.
Nein. Oh, okay.
Ich habe es tatsächlich nicht gespürt. Es war überhaupt nicht schmerzhaft. Man merkt nur diese Trippelschritte, dadurch, dass die so groß sind, wenn die auf der Haut rumkrabbeln. Die müssen ja erstmal suchen, wo sie wirklich beißen können, wo das passende Gefäß ist. Und diese Trippelschritte, die merkt man tatsächlich. Und das kitzelt. Ja, kann man nicht anders sagen.
Okay, aber dann kannst du sozusagen diesen kompletten Becher unterhalb des Tigers fixieren, sage ich jetzt mal, wenn der sich dann da drauflegt auf die Stelle, wo der Becher ist, dann kann die Wanze durch dieses Netz oben den Tiger andocken, wunderbar saugen und du nimmst unten irgendwann das Döschen wieder mit einer kugelrunden, wahrscheinlich murmelgroßen Wanze ab, oder?
Ganz genau so läuft das. Also so der ganze Saugprozess, der dauert meistens so eine Viertelstunde bis 20 Minuten, je nachdem auch, wie warm das ist. Je wärmer sie sind, desto besser arbeiten sie. Das heißt, so nach einer halben bis dreiviertel Stunde würde ich wahrscheinlich den Tiger dann mal umsperren in die andere Box, damit ich in Ruhe hineingehen kann, mein Becherchen holen kann. Und dann könnte ich das Blut aus der Wanze rausholen. Und dafür würde ich dann tatsächlich eine ganz herkömmliche Spritze nehmen und aus dem Bauchbereich das Blut absaugen mit einer Spritze.
Das klingt ein bisschen so, als würdet ihr auch nur einmal zusammenarbeiten.
Das ist leider so.
Okay, also die werden nicht mehrmals benutzt, das geht nicht, sondern sozusagen die saugt einmal für dich sich richtig voll und dann saugst du sie leer.
Ganz genau so ist das. Wenn ich sie nochmal verwenden würde, bestünde einfach das Risiko, dass ich da Krankheiten übertragen könnte und das kommt natürlich nicht in Frage.
Wir machen uns mal noch auf den Weg in den Tierpark und du kannst mir vielleicht mal noch ein, zwei Stellen zeigen, wo ihr auch schon ganz kreativ überlegt habt, wie kriegen wir die Wanze ans Tier?
Das können wir gerne machen, ja.
Die lassen wir jetzt aber da, die Wanzen. Denen ist heute vielleicht sowieso ein bisschen zu nass draußen, oder?
Zu nass und zu kalt. Die möchten gerade überhaupt nicht draußen sein.
Du suchst eine neue berufliche Herausforderung und du hast Lust auf einen Job im sinnstiftenden Umfeld von Artenschutz, Nachhaltigkeit und Umweltbildung? Hellabrunn bietet des Öfteren spannende Stellen an für ausgebildete Tierpfleger, Wissenschaftler, Handwerker, Mitarbeiter in der Verwaltung sowie Minijobs in den Kassen und beim Besucherservice. Auch deine Berufsausbildung in der Tierpflege oder Gärtnerei kannst du im Tierpark Hellabrunn machen. Schau mal vorbei auf www.hellabrunn.de/karriere. Es könnte sich lohnen.
Mir san Tier. Jetzt sind wir draußen im Tierpark unterwegs. Bei mir ist immer noch Tierärztin Dr. Maike Lücht. Und wo hast du mich hingeführt, Maike? Wir sind jetzt bei den...
Bei unseren Java-Buntings, die sich leider gerade alle untergestellt haben, weil es regnet heute.
Genau, wir schauen auf diese... Ich finde, die haben einfach ein wunderschönes Braun, diese Rinder, so einen hellbraun, ockerfarben, schauen zu uns rüber. Und die sind auch schon von deinen Kollegen und Kolleginnen, den Raubwanzen, angezapft worden, oder...
Zumindest haben wir das schon versucht. Diese hellbraunen Tiere hier, von denen du sprichst, das sind unsere weiblichen Rinder, die wir hier haben. Und der, um den es ganz konkret geht, ist unser Manado, unser Bulle. Der steht da hinten und der hat wirklich ein ganz, ganz dunkles, schönes Braun und ist ein wirklich großer Bulle, wo wir nicht mal so ohne weiteres an Blutproben rankommen.
Der uns über seinen weißen Hintern entgegenstreckt?
Ganz genau der.
Und wie habt ihr es versucht?
Wir haben tatsächlich einen Faden angelegt, aber diesmal war es wirklich die lange Leine, das muss man wirklich sagen. Das heißt, wir haben in seiner Box, wo er auch zwischendurch aufgestallt wird, mal eine extra Portion Futter bekommt und so, wenn die Anlage auch gereinigt wird und so. Da in dieser Box haben wir an der Decke zwei Ösen befestigt. Über dem Manado, wo der sich hinstellt, wenn er in die Box reinkommt, haben einen Faden durch diese beiden Ösen gezogen, den aus der Box rausgeführt, über eine weitere Öse nach unten, wo wir da rankamen, und haben dann an dem Fadenende innerhalb der Box die Raubwanze befestigt, haben die ganz hochgezogen unter die Decke, haben sie den Faden draußen festgemacht, dann haben wir den Manado eingeladen, in seine Box zu kommen, die Tür hinter ihm geschlossen. Und dann haben wir wirklich Mission Impossible mäßig.
Genau, das habe ich die ganze Zeit vor Augen.
Abgeseilt auf den Manado.
Und die hat dann Manado wo getroffen? Am Hals, am Rücken, auf dem Kopf? Wo habt ihr ihn abgeseilt?
So mittlerer Rücken, haben wir gedacht, wäre eine gute Idee, das da zu versuchen. Und da muss man jetzt echt sagen, der Manado ist ein richtiges Weichei. In dem Moment, wo die Raubwanze seinen Rücken berührt hat, aber gerade ebenso berührt hat, hat er, vielleicht hat das schon mal jemand gesehen, wie die so mit ihrer Haut zucken können, wenn sie Fliegen verjagen, hat er angefangen, so mit der Haut zu zucken, damit die Wanze schon ein erstes Mal runtergeschüttelt. Die haben ein kleines Stück wieder hochgezogen, wieder draufgesetzt.
Also du saßt dann irgendwo nebendran, hattest das Ende von dem Faden in der Hand sozusagen und hast dann immer wieder... Wanzi? Oder wahrscheinlich kriegen die keine Namen, oder?
Nein, die kriegen keine Namen bei uns.
Okay, hast dann die Raubwanze immer wieder ein Stückchen hochgesetzt, wieder abgeseilt, dass sie dann sozusagen wieder auf dem Rücken ist?
Genau, ich stand draußen auf dem Pflegergang, habe durch so ein kleines Guckloch durchschauen können, was die Wanze macht. Naja, und immer wieder ist gut. Zwei Versuche hatte ich. Das erste Mal hat er es mit der Haut abgeschüttelt und das zweite war ein wirklich gezielter Schlag mit dem Schwanz. Und daraufhin flog die Wanze wie ein Kettenkarussell über dem Manado in der Runde und konnte auch nicht mehr entspannt abgeseilt werden. Da mussten wir erkennen, dass das nicht der richtige Weg ist für den Manado.
Das heißt, ihr seid hier immer noch an kreativen Lösungen interessiert und überlegt weiter, wie es gehen könnte? Oder sagt man dann auch mal, okay, bei dem Tier geht es wahrscheinlich nicht?
In dem Fall haben wir gesagt, bei dem Tier wird es jetzt schwierig, wobei wir schon mit den Tierpflegern gesprochen haben, ob man das Ganze ein Stück weit üben kann, dass man stattdessen was anderes auf den Manado abseilt, dass er sich einfach dran gewöhnt, von oben kommt was, das kribbelt ein bisschen, aber das ist nicht weiter schlimm. Und das ist sowas, was man dann natürlich versuchen kann und nach einer gewissen Zeitspanne kann man das Ganze nochmal wieder versuchen, aber an dem Punkt sind wir tatsächlich noch nicht. Aber es gibt viele andere Möglichkeiten, um die Raubwanzen mit Tieren in Kontakt zu bringen. Bei Erdmännchen haben Kollegen schon mal trainiert, dass die Halsbänder akzeptieren. Und an diesen Halsbändern war dann ein kleines Döschen dran, wo man die Raubwanze reingesperrt hat. Ansonsten wären die Raubwanzen natürlich auch da potenzielles Futter.
Wollte ich gerade sagen, da könnte ich mir auch gut vorstellen, dass so ein Erdmännchen sagt, ach Mensch, klar, super, da ist frisches Futter, aber die wären dann auch geschützt in so einem Döschen, wie du es mir gerade vorher gezeigt hast, in einem Halsband am Erdmännchen dran und können dann wahrscheinlich wieder durch dieses Gitter an der einen Seite vom Döschen andocken.
Ganz genau so. Seeschwalben sind auch so ein Beispiel, ganz, ganz schwer zu beproben, weil die verbringen den Großteil ihres Lebens im Flug.
Und ach, Vögel, da habe ich ja noch gar nicht dran gedacht.
Funktioniert natürlich auch. Und wenn man da an Wildtieren Studien machen möchte und dafür Blutproben braucht, kann man künstliche Eier hernehmen und den Seeschwalben in dem Moment, wo sie nicht auf dem Nest sitzen, ins Nest legen. Die Seeschwalbe kommt zurück, setzt sich auf das Nest, die Wanze tut ihren Job und wenn die Schwalbe das nächste Mal loszieht, um Futter zu holen, holt man sich die Raubwanze aus dem Nest wieder raus. Und so hat man Hormonstudien bei Seeschwalben machen können. Also wirklich eine super Technik.
Das heißt, also dieses künstliche Ei hat dann ähnlich wieder wie unser Becher, den wir uns vorher angeschaut haben, irgendwo eine Art Netz. Innen drin im künstlichen Ei sitzt die Raubwanze und kann dann eine Blutprobe nehmen.
Ganz genau so sieht's aus.
Sag mal, wer hat sich das alles ausgedacht?
Da kommt bei uns die Kreativität ins Spiel und das ist das, wo unser Job so wahnsinnig viel Spaß macht, wo wir uns immer wieder neue Sachen überlegen können, wenn wir solche besonderen Techniken, die nicht so alltäglich sind, anwenden möchten.
Wer hatte denn überhaupt die Idee zu sagen, Mensch, lass uns das doch mit Raubwanzen ausprobieren?
Also ganz genau, wer das im Zoo angefangen hat, kann ich tatsächlich nicht sagen. Die Ursprungsidee kommt aus der Humanmedizin. Das ist eigentlich ganz spannend, weil die Raubwanzen in Südamerika die Chagas Disease, Trypanosoma cruzi, übertragen. Das ist ein Blutparasit und der macht wirklich schwere Erkrankungen und ist insbesondere, wenn der chronisch wird, ganz, ganz schwer nachweisbar.
Und also da übertragen die Raubwanzen Krankheiten Tieren oder Menschen?
An Menschen. An Tiere auch, aber halt auch an Menschen. In dem Fall geht es wirklich um Menschen. Und wenn man dann diagnostizieren möchte, ob ein Mensch infiziert ist, kann man eine Wanze, im Labor gezüchtet, nicht von irgendeinem Erreger betroffen, an den Menschen ansetzen. Die Wanze zapft das Blut ab und in der Wanze entwickelt sich der Parasit weiter, wird dann mit dem Kot der Wanze ausgeschieden und da drin kann dieser Parasit dann nachgewiesen werden. Das heißt, das ist so eine indirekte Diagnose des Ganzen und es schimpft sich dann Xenodiagnose. Und daher kommt eigentlich diese Idee, diese Raubwanze am Menschen einzusetzen. Und dann hat man gesagt, Mensch, da kann man doch vielleicht auch andere Sachen drin untersuchen als diese Chagas Disease.
Jetzt denkt man ja sonst bei diesem Thema Blut abzapfen eigentlich eher an Blutegel. Wieso benutzt ihr eigentlich keine Blutegel?
Es ist wirklich schwierig, das Blut aus den Blutegeln sauber auch wieder herauszubekommen. Die Blutegel werden eher therapeutisch eingesetzt und weniger zur Blutgewinnung.
Okay, das heißt, du kommst bei der Wanze danach besser an das Blut dann wieder ran.
Ja, ganz genau. Es gibt tatsächlich verschiedene Wanzenarten, die ich da einsetzen kann. Und ich kann auch alle Larvenstadien einsetzen, je nachdem, welche Blutmenge ich haben möchte. Ich brauche ja nicht mit der großen Wanze 1,5 Milliliter Blut aus einer Maus abzapfen. Bei der könnte ich das ja auch einsetzen. Dann nehme ich eine Wanze, die eine Größe hat, wo die Blutmenge zu meinem Patienten passt.
Das heißt, das geht aber wirklich von, ich weiß nicht, was sind denn die kleinsten Tiere, die ihr bewanzt?
Also ich weiß, dass es Studien gibt, wo das an Mäusen wirklich durchgeführt wurde. Das ist durchaus möglich. Bei uns sind sie in der Regel tatsächlich größer, weil da brauchen wir die umfangreichen Untersuchungen zum Beispiel vor einem Transport oder so.
Aber das heißt, es geht dann doch irgendwie von den kleineren Erdmännchen bis zu, okay, jetzt sind ja hier die Java-Bantengs schon ganz schön große Gesellen, sonst noch andere große Tiere?
Bei Giraffen kann man das auch gut anwenden. Da kann man zum Beispiel, wenn die Giraffe das zulässt, ein Schwanzhaar von der Giraffe nehmen und dieses als Leine an der Wanze befestigen, also die Wanze an das Schwanzhaar knoten.
Also ein Schwanzhaar, was auch noch dran ist an der Giraffe.
Ganz genau. Und es geht ja immer darum, wenn ich die Wanze auf das Tier draufsetze, dass das nicht so schnell runtergeschüttelt wird und nicht am Boden liegt und dann platt getreten wird im schlimmsten Fall. Das wäre ja wirklich blöd. Und dann kann ich das an dem Schwanzhaar festknoten und kann darüber sicherstellen, dass diese Wanze weiterhin am Tier dran ist in irgendeiner Form und eine Chance hat, wieder hochzukrabbeln am Schwanz und sich eine geeignete Stelle zum Stechen zu suchen.
Also das heißt, als Tierärztin in Hellerbrunn steht man dann schon auch mal an der Giraffe und bindet eine Wanze an die Schwanzhaare fest.
Ich kenne Kollegen, die das schon genauso gemacht haben. Das habe ich bei unseren Giraffen tatsächlich noch nicht gemacht, aber möglich wäre das.
Gibt es denn aber auch Tiere, wo die Wanze einfach nicht will?
Ja, gibt es tatsächlich auch. Wobei die Frage ist, liegt es dann wirklich am Tier oder liegt es an den Umgebungsbedingungen? Es muss schön warm sein, die Wanze muss hungrig sein.
Das stimmt, ihr müsst die natürlich, deine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, also da ist nichts mit schön mittags in die Kantine, wenn die ihren Einsatz haben, die müssen hungrig sein, oder?
Genau. Und ich hauche dann vorher mal in meinen Becher rein und stimuliere sie damit über das CO2 in meiner Atemluft und sehe ihnen dann auch schon sehr schnell an, ob sie wirklich jetzt emsig dabei sind, direkt den Rüssel ausfahren und sagen, ja, wir wollen jetzt wirklich gerne Blut saugen. Und dann, ja, muss man da sein Bestes versuchen. Aber ich habe durchaus auch schon Kandidaten gehabt, wo es nicht funktioniert hat. Ich habe für meine Doktorarbeit mehrere 100 Katzen beprobt mit den Raubwanzen und es gab Individuen, da habe ich einfach kein Blut rausbekommen und ich kann bis heute nicht sagen, woran das lag.
Ich glaube, wir haben jetzt gemerkt, es ist schon auch ein bisschen Aufwand, die ganze Sache. Also da wird hier getrickst und überlegt und künstliche Eier und abgeseilt. Was geht jetzt aber durch die Raubwanzen, was vorher vielleicht nicht ging?
Im Zweifelsfall ermöglicht es uns, dass wir das Tier nicht in Narkose legen müssen. Ich sage jetzt mal insbesondere bei einer Giraffe, wenn die in einen anderen Zoo reisen soll, dann haben die Untersuchungswünsche an uns. Und um dieses Blut zu bekommen, kann ich entweder die Giraffe wirklich lange trainieren und hoffen, dass ich darüber meine Blutprobe kriege. Das funktioniert auch nicht bei jedem Individuum gleich gut. Ich kann die Giraffe in Narkose legen, was natürlich immer mit einem gewissen Narkoserisiko verbunden ist. Oder ich kann es halt mit der Raubwanze versuchen. Und das ist dann für uns eine wirklich elegante Methode, um dem Tier und uns das Narkoserisiko zu ersparen.
Maike, eine Frage habe ich noch. Können denn Wanzen tanzen? Du weißt, wie ich drauf komme, oder?
Auf jeden Fall weiß ich, wie du drauf kommst.
Auf der Mauer, auf der Lauer, das ist der kleine Mann. Nehmt euch mal die Wanze an, wie die Wanze tanzen kann. Also wie sieht's da aus?
Also wirklich koordiniert tanzen tun unsere Wanzen leider, leider nicht. Aber manchmal lassen wir die Wanzen tanzen.
Also vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für uns. Und was ein Glück, dass es den Podcast gibt, weil wie hätte man jemals von diesem Thema erfahren? Und ihr müsst doch zugeben, ihr hättet auch nicht gedacht, dass die Hellerbrunner Tierärzte und Tierärztinnen mit Raubwanzen zusammenarbeiten. Also Maike, vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Ganz, ganz gerne.
Ich hoffe, ihr habt so viel Neues gelernt wie ich. Ja, wenn der tierische Wissensdurst immer noch nicht gestillt ist, ihr wisst es wahrscheinlich eh. Schaut doch mal in unser Mirsan Tierarchiv. Fast 150 Folgen findet ihr da. Ich empfehle euch heute vielleicht mal die Folge Wie schlafen eigentlich Tiere? Oder wisst ihr schon, wie Riffhaie dösen? Ob Löwen eher Langschläfer sind und wie Giraffen besonders gern geweckt werden? Also viel Spaß beim Entdecken. Ich bin Tina Gentner und bis bald im Tierpark Hellerbrunn.
Mir sind Tier. Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn.